SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Thema heute.
Trier am Tag danach mit Jürgen Kurt. Der Amokfahrer von Trier kommt erstmal in Haft. An der Porta Nigra gibt es nun einen Gedenkort. Dort haben Menschen Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Hunderte Menschen waren bei einer Gedenkfeier am Vormittag dabei. Der Fahrer eines Geländewagens hatte gestern 5 Menschen getötet und 14 schwer verletzt. Wer ist der Mann und warum hat er das getan? Heute gibt es erste Hinweise und Indizien. Eine Gedenkveranstaltung an der Porta Nigra. Viele Menschen zünden dort Kerzen an oder legen Blumen nieder. Gedenken an die Opfer der Amokfahrt. In der Stadt trifft man viele Menschen, die Anteil nehmen.
Das ist natürlich schon komisch. Man denkt an die Leute, denen das passiert ist. Und das ist natürlich stimmt traurig.
Also wir sind sogar extra aus dem Saarland gekommen und wollten einfach ein bisschen unsere Anteilnahme zeigen, so als Freundschaft auch zur Stadt. Sodass auch, die Hinterbliebenen der Opfer vielleicht sehen, dass die Anteilnahme in der restlichen Bevölkerung auch da ist. Vielleicht gibt das ein bisschen Kraft.
Ich glaube, die meisten können sich auch wahrscheinlich nicht mehr in der Schule konzentrieren, weil man immer noch diesen Hintergedanken hat, dass hier Menschen ums Leben gekommen sind, unschuldige Kinder, Erwachsene.
Ja, es ist einfach nur traurig. Und das Licht war eigentlich für meinen Vater gedacht, für sein Grab. Jetzt haben wir es aber hierher gebracht und er kriegt jetzt ein anderes.
Die Solidarität mit den Verletzten und den Hinterbliebenen ist groß. Der Amokfahrer von Trier stammt aus dem Stadtteil Trier-Zeven. Warum hat er das getan? SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Lena Bartke war in Zeven. Frau Bartke, was haben Sie über den Mann rausgefunden?
Also, wir konnten mit einer Frau aus seinem näheren Umfeld sprechen. Sie sagt, sie kennt Bernd W. schon seit mehr als 5 Jahren und hat erzählt, dass er gestern wohl einen Termin beim Notar gehabt habe. Danach sei er sehr wütend zurückgekommen mit den Worten, jetzt knallt's, und ist dann wohl mit einer Whiskyflasche davongezogen. Das bestätigte auch eine Passantin. Die hat Bernd W. wohl nochmal mit einer größeren Gruppe an der Bushaltestelle gesehen und sagte, die hätten ihn dann fahren lassen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft heißt es, der Mann habe in der Vernehmung durch die Polizei teilweise wechselnde Angaben gemacht, sodass sich jetzt noch kein eindeutiges Tatmotiv erkennen ließe.
Die Staatsanwaltschaft ist also noch zurückhaltend. Sie sagen, der Mann kam wütend vom Notar. Warum? Um was ging's denn da?
Ja, also nach Aussage der Frau hätte Bernd W. bei seiner Krankenkasse rund 15.000 Euro Schulden gehabt. Deshalb habe ihm jetzt wohl eine Pfändung gedroht. Das konnte die Staatsanwaltschaft mir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings weder bestätigen noch dementieren. Zuletzt sei Bernd W. aber immer wieder wohnungslos gewesen und das wiederum hat die Staatsanwaltschaft bestätigt und Anwohner in Zeven haben dann noch erzählt, dass Bernd W. zwischenzeitlich in einer Waldhütte und seinem Auto gehaust hätte.
Haben Sie auch Leute getroffen, die Bernd W. schon länger kennen?
Genau, also einige Anwohner kennen den Mann noch aus seiner Kindheit und haben berichtet, dass er schon zu dieser Zeit unter anderem auch in der Schule auffällig gewesen sei. Er hätte sich oft aufgespielt und aggressiv verhalten. Sie konnten mir auch bestätigen, dass Bernd W. Teil einer Gruppe war, die häufig durch Alkoholkonsum an eben dieser Bushaltestelle aufgefallen ist. Irgendwann wäre das dann aber umgeschlagen, erzählte mir ein Anwohner. Da hätte Bernd W. dann ja regelrecht Verfolgungswahn entwickelt. Die Trierer Staatsanwaltschaft hat heute Nachmittag dann mitgeteilt, dass man ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben werde, um eben die Schuldfähigkeit feststellen zu lassen.
SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Lena Bartke über Bernd W., den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wie hilft man den Hinterbliebenen und Verletzten von Trier? Am Ende dieses Podcasts sprechen wir mit einer Frau, die sich künftig um die Menschen kümmern wird, die durch die Amokfahrt von Trier viel Leid erfahren haben. Trier am Tag nach der schrecklichen Amokfahrt quer durch die Fußgängerzone. 5 Tote und wir alle hoffen, dass die 14 Verletzten alle überleben. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat an diesem Nachmittag Trierer Krankenhäuser besucht, sich nach Verletzten erkundigt und am Vormittag war er an der Porta Nigra bei der Gedenkveranstaltung. Frank Jentscher hat mit ihm gesprochen.
Sie haben ja heute Vormittag gesagt, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht an der Porta Nigra. Das heißt, Sie lassen sich in Trier nicht unterkriegen.
Nein, wir haben auch keinen Grund. Schauen Sie, ich bin stolz auf die Trierinnen und Trierer. Es gibt ja 2 Geschichten. Es gibt die Geschichte, wie hier Verbrechen stattgefunden hat. Es gibt aber auch die andere Geschichte, wie die Menschen in Trier sich gegenseitig geholfen haben. Dieses Bild, da liegen Schwerstverletzte, die Rettungsdienste kommen erstmal nicht nach und die Menschen in der Innenstadt haben sich um die Verletzten, Traumatisierten gekümmert. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich bin stolz auf die Trierinnen und Trierer.
Sie haben heute auch Verletzte im Krankenhaus besucht, haben auch mit einigen sprechen können. Wie geht es denen?
Das wollte ich heute nicht, weil ich finde, die Verletzten haben verdient, dass sie jetzt nicht gestört werden. Die Trauerarbeit, die hat noch nicht mal angefangen. Und ich darf ja auch sagen, es gibt ja weitere Schwerstverletzte, die sind gar nicht ansprechbar. Ich war in beiden Kliniken und das war Wunsch der beiden Klinikleitungen, um dem Personal zu danken. Die haben nämlich rund um die Uhr gearbeitet und deshalb war ich dort und habe in beiden Kliniken den Teams, die dort arbeiten, in der Notfallmedizin und im OP einfach gedankt und habe mich sehr gefreut, dass die wahrgenommen haben, dass wir in der Stadt wahrnehmen, dass wir heilfroh sind, zwei so Hochleistungskliniken zu haben.
Wir haben Sie gestern sehr emotional erlebt. Sie konnten da Ihre Tränen nicht mehr unterdrücken, als es um das wenige Woche alte Baby ging, das ja auch unter den Opfern ist. Wie geht es Ihnen heute persönlich?
Besser, weil ich will und wir müssen, und es betrifft nicht nur mich als Oberbürgermeister, das betrifft alle, diese Hunderten von traumatisierten Menschen, die im Moment in Trier sind. Sie müssen sich ja klar machen, die Innenstadt war gut gefüllt und die Menschen haben gesehen, dass Menschen ermordet werden. Die Menschen sind vor dem Auto weggesprungen, um ihr eigenes Leben zu retten, sind traumatisiert. Für mich war es deshalb schwierig, weil ich beispielsweise gesehen habe, wie ein exzellenter Rettungsarzt, der sehr viel Berufserfahrung hat, da steht mit diesem Baby und er konnte es nicht retten. Ein paar Meter weiter habe ich jemanden gesehen, die ich kenne seit vielen Jahren. Und wir waren eigentlich verabredet, um uns wieder mal zu treffen. Und das sind Dinge, die sind wichtig, weil ich bin nicht nur Oberbürgermeister, ich bin auch Mensch. Und deshalb habe ich auch nicht versucht, diese Gedanken beziehungsweise diese Emotionalität zu verdrängen. Sie gehört dazu.
Was spüren Sie heute an Anteilnahme und Solidarität in der Stadt?
Ganz, ganz groß. Wenn Sie diese Szene vor der Porta sehen, wir haben ja noch nicht mal eingeladen, da stehen Tausende von Menschen und es ist ganz leise. Die Menschen hören zu. Die Menschen signalisieren, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, wir wollen uns gegenseitig helfen. Und das macht Mut.
Nach solchen schrecklichen Ereignissen hört man ja immer wieder, es muss irgendwie weitergehen. Aber nach der Amokfahrt quer durch die Fußgängerzone gestern, wie kann man da wieder zur Normalität zurückkehren?
Tja, der klassische Politiker hätte jetzt eine kluge Antwort. Ich habe keine. Wir müssen peu à peu diese Vertrauen wieder aufbauen. Sie kennen das auch bei Kindern. Wenn die mal von der Schaukel gefallen sind, dann überlegen die, ob sie sich wieder auf die Schaukel setzen können oder wieder runterfallen. Das heißt, dieses Sicherheitsgefühl, dieses Sicherheitsempfinden, diese Vertrauensgrundlage, die wir als Menschen haben, die müssen wir wieder aufbauen, peu à peu. Das geht nicht von heute auf morgen.
Wer ist Bernd W., der Amokfahrer von Trier? Vorhin haben wir von unserer Reporterin gehört, dass er schon in der Kindheit aufbrausend und aggressiv gewesen sein soll. Als Erwachsener hat er Alkoholprobleme und war immer wieder obdachlos. Zuletzt soll er unter anderem in einer Hütte im Wald gehaust haben. Leute aus Bernd W.s Umfeld erzählen unseren Reportern, dass Bernd W. Schulden bei der Barmer Krankenkasse gehabt haben soll. 15.000 Euro. Angeblich drohte die Pfändung. Und Bernd W. hatte im Bekanntenkreis offenbar wiederholt damit gedroht, dass er durch die Fußgängerzone fahren wird. Wegen des Alkohols hat ihm aber offenbar keiner geglaubt. Wie glaubwürdig solche Schilderungen sind, das werden die Ermittlungen sicher noch zeigen. Die Staatsanwaltschaft, die sagt heute, die Motivlage ist weiter unklar. Der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen.
Die Frage nach dem Motiv ist nach wie vor ungeklärt. Der Beschuldigte ist gestern und heute durch Beamte der Mordkommission des Polizeipräsidiums vernommen worden. Er hat dabei wechselnde und in Teilen sich widersprechende, nicht nachvollziehbare Angaben gemacht, aus denen ein nachvollziehbares Motiv für eine solche Tat bislang nicht hergeleitet werden kann.
5 Tote, 14 Verletzte, mindestens 25 Menschen sind traumatisiert. Ihnen und den überlebenden Opfern und ihren Hinterbliebenen soll geholfen werden. Wie verarbeitet man eine solch schreckliche Tat? Wie kämpft man sich zurück ins Leben, wenn man den Ehemann, das Kind, die Oma oder die Freundin verloren hat? Sibylle Jatzko ist eine der Menschen, die Hinterbliebenen und noch Verletzten später mal helfen soll. Sie hat schon vielen geholfen, unter anderem den Hinterbliebenen der Flugshow-Katastrophe von Rammstein. SWR1-Moderator Frank Jentscher hat mit der Traumatherapeutin Sibylle Jatzko gesprochen.
Blumen und Kerzen in Trier an der Porta Nigra. Hilft so eine Anteilnahme den Verletzten und Hinterbliebenen?
Ja, das hilft sogar sehr, denn dieses Unglück ist außerhalb passiert und es bezieht ganz viele Menschen eigentlich ein, die Presse berichtet. Und jeder ist betroffen und unterschiedlich betroffen. Und wenn Menschen ihre Betroffenheit zeigen können, wenn sie sich solidarisch zeigen können, dann ist auch das zukünftig, was für die Betroffenen und was auf sie zukommt. Denn sie werden ganz, ganz lange sehr stark darunter leiden und wir sagen auch sogar lebenslänglich, viele sehr darunter leiden, dann ist die Gesellschaft solidarisch, dann hat sie Verständnis, dann werden die Menschen anders angesprochen, dann werden sie auch anders unterstützt. Das hilft sehr, gesehen und gehört zu werden in der Not und in dem Schmerz, das einigen Menschen gerade zugefügt wurde.
Trifft das auch auf die Berichterstattung zu? Wie wichtig ist die?
Die Berichterstattung ist sogar sehr wichtig und sie ist insofern sehr wichtig, als dass wir ja bei vielen 30 Jahren bei den Hinterbliebenen immer wieder gesehen haben, auch bei den Betroffenen, dass sie sich das aus den Medien immer wieder und immer wieder angucken. Die Berichterstattung ist wichtig, dass sie ehrlich ist, dass sie authentisch ist, dass sie genau das sagt, was vorgefallen ist, wobei man dann auch eigene Fantasien korrigieren kann und sie richtig einordnen kann. Wichtig ist das gefühlsmäßige Ansprechen, aber das nicht übermäßige Ansprechen, sodass Menschen abgeholt werden, mit einbezogen werden und auch dieses Gefühl der Solidarität entwickeln können.
Und als Berichterstatter ist man aber auch sehr zwiegespalten. Man fragt sich immer, was ist zu viel, was ist zu wenig? Gibt es da eine Grenze? Wo ist die Grenze?
Also ich denke, die Grenze ist immer dann, wenn die Menschen zu sehr ihr eigenes persönliches Gefühl preisgeben müssen. Wenn sie es selbstständig sagen, ist gut. Aber wenn man nachbohrt und nachfragt und dieses Gefühl preisgegeben wird, eigentlich, weil es hat ja in dem Sinne keine Konsequenz, sondern es ist nur ein Darstellen von Gefühlen, dann bringt es weder den Angehörigen noch all den Menschen, die befragt sind, etwas. Wenn sie sich so frei äußern dürfen, wie sie es im Moment empfinden, dann ist es immer hilfreich und lädt viele Menschen ein, Solidarität zu empfinden.
Der Oberbürgermeister von Trier, Wolfram Leibe, hat sich ja sehr emotional gezeigt gestern, hat seine Tränen auch nicht unterdrücken können. Wie wichtig ist so etwas, seine Emotionen zeigen zu können in so einer Situation?
Also das war wirklich ganz authentisch und das war persönliche tiefe Betroffenheit, so wie die anderen Zuschauer auch, die er dann ja auch angesprochen hatte, viele andere, die das eben auch gesehen haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil dieses Gefühl auch andere ermuntert, offen zu sein, sich mitzuteilen, untereinander dann eben, wie wir es dann später machen werden, eine Schicksalsgemeinschaft gründen, die Menschen, dass sie sich miteinander mitteilen können, dass sie solidarisch empfinden und dass sie sich dann auch untereinander helfen. Dieser Mensch ist dann emotional nicht so weit weg, sondern die Angehörigen, sie fühlen sich gesehen, sie fühlen sich gehört, sie fühlen sich in dem Leid gewertschätzt. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Grundlage, um Perspektive nach vorne zu bekommen. Die anderen Menschen muss ich spüren, damit mein Weg auch weitergeht. Wenn ich alleine bin, dann kann Verzweiflung eher der größere Anteil der inneren Gefühlswelt werden.
Was sagt man der Mutter, die ihren 9 Wochen alten Säugling und ihren Ehemann gestern verloren hat? Wie kann man ihr helfen?
Also ich denke, sagen kann man da ganz sicher nichts. Denn nichts, was einem einfallen würde, könnte aus dieser diese Situation ja verkleinern. Sondern das Schlimme, was dieser Frau widerfahren ist, annehmen und es mit ihr aushalten und mit ihr durch all das durchgehen als Helfer, indem man zuhört, bereitsteht, mit aushält, mit trägt und die Beziehung, das heißt die Wärme und Nähe eines anderen Menschen anbieten, gleichzeitig auch andere Verwandte mit anbieten, Bekannte mit anbieten, alle die Menschen, die jetzt hilfreich, unterstützend sein können, weil wir sehr häufig erleben, dass außenstehende Menschen eine Scheu haben, diesen Menschen anzusprechen, weil sie nicht wissen, welche richtigen Worte kann ich denn finden, ich kann ja eigentlich gar nichts sagen. Immer diesen Menschen fragen, kann ich etwas sagen oder möchten Sie das lieber jetzt nicht? Gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann, damit dieser Mensch die Freiheit hat, das zu beantworten, aber auch gleichzeitig eine Nähe und ein Mitempfinden spürt? Das ist das Einzige, was im Moment trägt.
Thema heute. Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.